Mora Testine. Jetzt ist ja die Zeit der Jahresrückblicke, nicht? Ende November, Anfang Dezember, überall im Fernsehen. Und wenn dann auf die Menschen zurückgeguckt wird, die 2025 leider verstorben sind, wird auch diese Frau dazugehören.
NDR Kultur. Am Morgen vorgelesen.
Jane Gardam, Grand Dame der englischen Literatur, im April verstorben, im Alter von 96 Jahren. Viele kennen sie vor allem wegen ihrer Old Filth Trilogie, bis 2013 erschienen. Sie hat angefangen, Kinder- und Jugendbücher zu schreiben, als ihr drittes Kind gerade eingeschult worden ist. Da war sie selbst 43 Jahre alt. Und dann 1977 ihr erstes Buch für Erwachsene, das ihnen Sonja Beiswenger ab heute in 17 Folgen vorlesen wird. Es heißt Tage auf dem Land in der Übersetzung von Monika Bark. Bilgewater, der englische Originaltitel. Das ist das Schmutzwasser, das sich im Kiel von Schiffen sammelt. Bilge ist die Hauptperson mit Spitznamen benannt. Marigold heißt sie eigentlich. Und so geht es in diesem Roman um, Zitat, das, was niemand ausspricht, aber alle denken. Es sind die 70er Jahre, die auch an dem traditionellen englischen Internat, in dem Bilge aufwächst, nicht spurlos vorübergehen. Sie ist 17 und erlebt die Brüche in der Gesellschaft am eigenen Leib.
Meine Mutter starb bei meiner Geburt, was mir etwas Prinzessinnenhaftes und irgendwie Romanhaftes gibt. Von Anfang an haben die Leute gesagt, ich sei altmodisch. In Yorkshire bedeutet altmodisch von gestern, aber nicht zwangsläufig aus der Mode zu sein. Wobei ich glaube, dass ich wahrscheinlich beides bin. Denn es ist ziemlich aus der Mode, auch wenn ich kommenden Februar 18 werde, eine Mutter gehabt zu haben, die starb, als man geboren wurde. Und es ist altmodisch, das Unglück zu haben, ich zu sein und wie ich auszusehen. Ich trat in dieses kalte Haus, in dieser kalten Schule, in diesen kalten Küstenort, wo man wegen der Höhe der Hügel dahinter nicht mal richtig Fernsehen empfängt. Ich trat in dieses endlose Meer aus Jungen und Lehrern an der Schule meines Vaters, St. Wilfrid's, als weitsichtiges, froschartiges Urgetüm mit orangen Haaren. Ein quadratisches und ernstes Baby. Eine klobige, in die Gegend blinzelnde Zweijährige mit wackeliger Pupille. Das war noch vor der Brille, mit der das linke Auge korrigiert wurde. Eine finstere 10-Jährige, die im Kreuzgang der Schule herumlungerte. Na, Bilgi, wo ist dein Besen? Und eine seltsame, dickliche, hoffnungslose Pubertierende, ohne Freunde und mit einem Hang zu langen Streifzügen am Meer. Mein Vater, ein Hausmeister, wird von den jungen Bill genannt. Mein Name ist Marigold. Aber weil mein Vater sehr denkwürdig und exzentrisch ist und sehr lange vor meiner Geburt schon an der Schule war, hieß ich bei allen immer nur Bills gelungene Tochter. Verkürzt zu Bilge. Was haben wir gelacht? Bilge Green. Ich gebe gern zu, dass mir der Name Marigold sehr gut gefällt. Marigold Daisy Green ist mein echter Taufname. Und ich finde ihn wunderschön. Daisy war der Name meiner Mutter und kommt auch bei Chaucer vor. Daisy, Day's Eye, Auge des Tages, aus Die Legende der guten Frauen, Prolog, wie mir mein lieber Uncle Edmund Hastings Benson hin und wieder ins Gedächtnis ruft. Er unterrichtet sowohl Englisch als auch Mathe. Es erscheint mir überaus bitter, dass jemand mit einem so wohlklingenden Namen wie Marigold Daisy Green mit Bilge geschlagen ist. Egal, wie angemessen es sein mag. Am Ende, hat mal jemand gesagt, ist fast alles angemessen. Und tatsächlich haben die Jungen über die Jahre ein eigenartiges Gespür dafür entwickelt, mit ihren Spitznamen den Nagel auf den Kopf zu treffen. Spitzname. Ein Spitzenname. Bilge. Bilge Green. Mein Vater und ich leben allein in seinem Haus. abgesehen von ungefähr 40 Jungen, die jenseits der grünen Tür rechts und links des Flurs mit Paula Rick, der Hausmutter, auf der anderen Seite wohnen. Unsere Seite, Vaters und meine Seite, nennt sich die private Seite. Und wir teilen sie nur mit 1 bis 2 Katzen und Mrs. Dings, die vorbeikommt und den Haushalt macht. Mrs. Dings wechselt von Zeit zu Zeit. Und die Katzen variieren, wie das so üblich ist bei Katzen. Und die Jungs kommen und ziehen vorbei und ziehen davon wie Wellen im Meer. Aber Vater und ich und Paula sind Konstanten. Seit ich mich erinnern kann, ist Paula die Hausmutter auf der anderen Seite. Ich gehe auf die örtliche Gesamtschule. Während der Schulzeit esse ich nie zu Hause mit meinem Vater, da er mit den Jungen frühstückt und ich am Küchentisch schnell einen Happen runterspüle, bevor ich die Promenade entlang zur Schule gehe, dort zu Mittag esse und mein Abendbrot auf einem Tablett aufs Zimmer gebracht bekomme. Zubereitet von Mrs. Dings, wenn sie dran denkt. Oder, wenn ich Glück habe, von Paula, während mein Vater im Speisesaal mit den Jungen zu Abend isst. Aber selbst wenn Vater und ich nicht zusammen essen und ich tagsüber kaum im Haus bin und er an den meisten Abenden noch Silenzium und Nachhilfe hat, verbringen wir den Rest der Zeit größtenteils zusammen. Und meistens komplett schweigend. Denn wenn ich, Bilge, die Schreckliche bin, altmodisch und verschroben, ist mein Vater zweifellos William der Schweigsame. Wenn er nicht gerade unterrichtet, spricht er eigentlich nicht. Selbst im Unterricht, so sagt man, muss er nie laut werden. Er staunt über die neuen Lehrer mit den Strickpullovern und verwegenen Haarschnitten, die im Unterricht rauchen und sich kaum bei den Schülern durchsetzen können. Darüber kann er nur den Kopf schütteln. Er ist überhaupt unheimlich still. Er läuft so leise durchs Haus, dass man nie weiß, in welchem Raum er gerade ist. Man kommt in sein Arbeitszimmer und er steht einfach nur da. Schaut vielleicht nach unten auf das Schachbrett oder rauf zu Botticellis Frühlingskopf über dem Kamin. Oder er hat eine Katze auf dem Schoß und sieht hinaus in den Garten. Er raschelt nicht, hustet nicht, summt nicht vor sich hin. Er zieht niemals die Nase hoch, zum Glück. Und niemals, niemals würde er laut rufen oder irgendwas verlangen. Wenn Paula reinkommt und ihm eine Tasse Tee hinstellt, sieht er zu ihr hoch und lächelt, als sei das sein innigster Wunsch gewesen. Darum bitten würde er aber nie. Er trägt seine Sanftmut überall mit hin. Im Haus und außerhalb des Haus. Er hat nicht die geringste Ahnung, dass ich hässlich bin. Und wir sind sehr glücklich zusammen. Die Greens gelten natürlich als skurril. Und Vaters Schweigsamkeit und meine Hässlichkeit und der Mangel an sogenanntem Sozialleben werden oft thematisiert. In den Ferien genießt mein Vater die leere Schule, weshalb wir so gut wie nie verreist sind. An meiner Schule habe ich keine Freunde gefunden. Ich habe immer allein gesessen und bin allein nach Hause gegangen. In Sport bin ich eine Niete und ich bin in keinen Schulclub eingetreten. All die anderen Mädchen, die in Straßen oder Anwesen in der Gegend wohnen, schienen mir immer von vornherein in festen Grüppchen und Klicken zu sein. Und wegen meiner Augen habe ich von Anfang an in der ersten Reihe sitzen müssen, direkt vor dem Lehrerpult, kein beliebtes Terrain. Jahrelang bin ich in den Pausen drinnen geblieben. Das dürfen wir, es zählt als freie Meinungsäußerung, denn ich wusste ewig nicht, wie ich draußen auf dem Schulhof die Zeit rumbringen sollte. Später, als ich lesen konnte, war es einfacher. Aber es ist selten warm genug an diesem Küstenabschnitt von Yorkshire, um längere Zeit im Freien zu lesen. Es gab mal ein Mädchen, mit dem ich mich gut verstanden habe. Die Tochter des Direktors von Vaters Schule. Sie war eine Zeit lang hier, als ich noch sehr klein war. Ein lustiges Mädchen. Aber sie kam dann auf ein Internat und der Direktor hat ein Haus in Frankreich und eine Mutter in Wiltshire. In den Ferien verlassen sie den Norden so schnell sie können. Ich habe sie seit Jahren nicht mehr gesehen. Ich will Ihnen schildern, wie es zwischen mir und Vater abläuft. Ich komme von der Schule nach Hause. Hallo, Vater. Ah. Ich lege meine Schulsachen ab und streune eine Weile durch sein Arbeitszimmer. Ich lande neben dem Kaminhocker, auf dem das Schachbrett liegt. Ich stehe da und betrachte die Figuren. Nach einer Weile bewege ich eine Figur und die Zeit vergeht. Draußen ziehen lärmend ein paar Jungen vorbei. Mein Vater sitzt da und arbeitet oder liest. Oder er sitzt einfach nur da. Ich habe einen Läufer bewegt.
Du hast einen Läufer bewegt?
Die Zeit vergeht. Mein Vater kommt rüber und schaut sich das Brett von der anderen Seite an. Er sagt:
Ah,
wir stehen da. Dann setzt er sich hin und starrt weiter auf das Brett. Dann setze ich mich hin und starre weiter auf das Brett. Schließlich sagt er:
Du hast also einen Läufer bewegt?
Dann, zack, bewegt er einen Bauern und wir sitzen da. Nach einer Weile sage ich:
Ach verdammt.
Ha,
das war's dann.
Oder es ist Schach, oder es ist...
Na ja.
Es ist Matt.
Nein, nein, denk nach, Marigold.
Wieder herrscht Schweigen. Irgendwann folgt das wilde Gebimmel zum Silenzium oder die Essensglocke oder ein Junge kommt mit einer Prüfungsarbeit vorbei oder der alte Hastings Benson steckt sein riesiges rotes Gesicht durch die Tür und weg ist er, mein Vater. Ich glaube, Vaters Freunde gelten als fast so skurril wie wir. Und Hastings Benson, HB, genannt Bleistift, am Ende ist alles angemessen, gilt womöglich als der skurrilste. Auf jeden Fall ist er aber der Netteste. Er ist alt, Generationen älter als mein Vater und Hauptmann gewesen in irgendeinem Krieg, für den Vater zu jung war. Er bekam in dem Krieg viele Orden verliehen, ging dann nach Cambridge und wurde Top-Mathematiker. Damit ist er, oder war er, noch genialer als mein Vater, dem Tops aber völlig egal sind. Er ist noch heute ein sehr großer Mann, und muss schon ein Riese gewesen sein, bevor er vor vielen, vielen Jahren in die Schützengräben ging und Gas abbekam. Das Gas und die Schützengräben waren es, mein Porla, die ihn ruiniert haben, weswegen er immer geduckt mit eingezogenem Kopf herumläuft und seit gut 50 Jahren Stammgast im Lobster Inn an der Strandpromenade ist. Ihr habt Glück, sagen die Leute von den wichtigen Privatschulen, die uns besuchen kommen. Er ist genial. Der hätte überall hingehen können. Und trotz des Lobster Inn ist er immer noch ein ziemlich guter Lehrer. Und alle haben ihn so gern, dass es ein Jammer wäre, wenn er wirklich irgendwo hinginge. Wobei das eher unwahrscheinlich ist mit seinen knapp 80 Jahren. Sein dicker Freund ist Puffy Coleman, Geschichte, der sich auf dem Schulfoto immer wegdreht, weil er kaum noch Zähne im Mund hat. Beim letzten Mal meinte der Direktor: Sagen Sie, Coleman, das wievielte Schulfoto ist das jetzt für Sie?
Das 30. Herr Direktor. Vielleicht das 31.
Wie wär's also dieses Jahr mit einer Frontalansicht? Kann ruhig ernst sein, wissen Sie. Kein Mensch muss lächeln. Doch nach einigem Grübeln und Wirbeln in seinem grasgrünen Talar, der auf die Zeit des Gründervaters St. Wilfrid zurückgeht und bei dem schon Butter und Gänseblümchen aus den Nähten sprießen, nach einigem Gewirbel also, lässt Coleman auf seine typische Art vor dem Sprechen ein bisschen den Unterkiefer kreisen und sagt:
Nein, Herr Direktor, dieses Jahr nicht. Lieber nicht.
Macht seine übliche schnittige Linksdrehung und scheint wie immer einen tiefen Blick in Hastings Bensons rechtes Ohr zu werfen, wobei er fast mit der Nase in der Troddel hängt. Die Troddel gehört zu Hastings Bensons Doktorhut. Denn die Schule meines Vaters ist extrem veraltet. Man brezelt sich auf und pocht aufs Zeremoniell. Und Hastings Benson pocht noch lauter aufs Zeremoniell als die meisten anderen. Er pocht schon so lange aufs Zeremoniell, dass er inzwischen in allen vier Winkeln der Erde die Schule verkörpert. Vielleicht sogar noch darüber hinaus, wo das Empire nun vorbei und das Commonwealth nur noch ein Schatten seiner selbst ist. Und dennoch erinnert man sich an ihn. Mir scheint, Uncle Hastings Benson hat seinem Land erklecklich gedient. Wenn jemand 20, 30 Jahre später noch sagen kann, wisst ihr noch der, und vor Lachen brüllt. So ein Mann ist unsterblich. Ein auf Erden erschienener Gott. Ich liebe ihn. Wir verstehen uns. Er ist noch lange nicht tot. Und jetzt verrate ich Ihnen, warum man über ihn lacht. Er ist andauernd verliebt. Meine Mutter war seine erste Liebe. Und damals sagten angeblich alle, kein Wunder, denn sie war bildschön, diese wundervollen Haare und ganz ehrlich, mit dem armen alten Green als Gatten. Ich glaube allerdings nicht, dass meine Mutter Onkel Edmund geliebt hat. Oder eben so wie alle anderen, so wie ich. Angeblich hat meine Mutter meinen Vater vergöttert. So arm und alt er heute erscheinen mag. Und mein Vater hat in all den 17 Jahren nie eine andere Frau angeguckt. Er hat ihr Foto neben seinem Bett stehen, wo es zur Farbe von Milchkaffee geronnen ist, ganz weich und verblichen. Im Grunde sieht man nicht viel von ihr. Nur den Hut, einen Schlapphut mit einer Rose dran und eine Halskette aus Bernstein. Und ein hübsches, zartes Kinn, das meinem nicht im geringsten ähnelt. Meine Mutter hat Uncle H.B. mit Anstand einen Korb gegeben. Und seit ich auf der Welt bin, weiß ich, dass wir nett zu ihm sein müssen, weil er traurig ist. Die Liebe hat ihn immer traurig gemacht. So gesehen ist es komisch, dass er sich darin so festgebissen hat. Aber er macht unermüdlich weiter. Erst ist es die junge Frau aus der Stadtapotheke, dann die neue aus der Schulkantine, dann die schreckliche Cellistin, die für das Schulorchester angeheuert wurde. Zuletzt dann die Profischauspielerin, die für die Schulaufführung von Captain Brassbones Conversion ins Boot geholt wurde. Das war ein echtes Drama. Erst letztes Jahr. Und ich habe jede einzelne Phase davon mitbekommen, weil Mrs. Bell Chamber, besagte Schauspielerin, in unserem Haus untergebracht wurde und Onkel Edmund morgens, mittags und abends bei uns herumlungerte, seinen Unterricht verpasste, die Stipendienvergabe verschlief, die Cricket-B-Mannschaft im Stich ließ und der Krach aus seinem Silenzium war bis zur Strandpromenade von Scarborough zu hören. Weil er nämlich nicht mehr in der Nähe seiner Schützlinge war, sondern drüben im Schultheater. Angeblich, um die Beleuchtungsarbeiten für die Premiere zu beaufsichtigen. Ein Einsatz, der dafür sorgte, dass die gesamte Bühne, der Saal und die halbe Hauptstraße in Dunkelheit getaucht wurde. Und ein ruhiger, kompetenter Junge namens Bokes, der wirklich was von Beleuchtung versteht, durch einen so heftigen Stromschlag von der Leiter gefegt wurde, dass er bis in die zweite und dritte Generation vor Rheuma verschont bleiben wird. Sofern er sie, Onkel Edmund sei Dank, überhaupt wird hervorbringen können. Als uns die Schauspielerin verließ, war Onkel Edmund am Boden zerstört. Er nagelte die Leute fest, er presste sie gegen Wände, um darüber zu reden. Wenn wir in Vaters Arbeitszimmer in ein Schachspiel vertieft waren, steckte Paula ihren Kopf durch die Tür und rief, »Lauft, er kommt!« Und schon war mein Vater aus der Tür und hatte sich im Fives Court versteckt. Einmal, als H.B. sehr verzweifelt war, zog er los zu Puffy Coleman, der sich immer ins Profil dreht. Und als er vor verschlossenen Türen stand, vorne wie hinten, lief er ums Haus herum zum Schuppen, vermutlich in der Annahme, dass Mr. Coleman ihn hatte kommen sehen, sich oben ins Bett gelegt und die Decke über den Kopf gezogen hatte, obwohl es mitten am Nachmittag und ein warmer Frühlingstag war. Er holte eine Leiter aus dem Schuppen und lehnte sie gegen die Rückseite des Hauses. Mr. Coleman sagte, das Rumpeln und Schrappen der Leiter an der Hauswand und das Federn und Knarzen der hochsteigenden Füße sei höchst unangenehm und unheimlich gewesen. Immer tiefer vergrub er sich ins Bettzeug, während Onkel E. H.B.'s riesiges rotes Gesicht mit der mächtigen Hakennase und den freundlichen kleinen blauen Augen wie die Morgensonne zwischen den Gardinen hinter der Scheibe aufging und klopf, klopf, klopf. Hör mal, Coleman, lass mich rein, ja? Ich fürchte, ich muss wirklich mit dir reden. Es geht um Mrs. Bell Chamber. Mir ist also die Liebe nicht fremd, so isoliert mein Leben auch bislang gewesen ist. Und angesichts der Wirrungen, die sie zu stiften scheint, weiß ich meine Isolation mit jedem neuen Schultrimester mehr zu schätzen. Und ich liebe die Ferien. Lassen Sie mich schildern, wie es mit mir und Vater in den Schulferien abläuft. Mein Vater sitzt lesend im Fives Court und sieht hoch, um zu gucken, ob ich noch da bin. Als er sieht, dass das nicht der Fall ist, streift er durch den Steingarten, dann zwischen den Treibhäusern und Salatbeeten umher, um dort nach mir zu suchen. Wobei er die Fingerspitzen als Lesezeichen benutzt. Er unterrichtet Griechisch und liest auch sonst aus purem Vergnügen ständig in den alten Texten herum. Unterwegs wird er ein- oder zweimal abgelenkt, steht längere Zeit da und betrachtet eine Raupe, die über einen Stein kraucht, pflückt eine Duftwicke und streicht mit dem Finger über ihren rauen, gefurchten Stängel. Geht zum Eckladen, um Tabak zu kaufen, vergisst dann aber den Tabak, um stattdessen zu beobachten, wie Wasser in einen Gulli rinnt. Zu fast allen Jahreszeiten trägt er lange, dicke, schlauchartig eingerollte Wollschals. Er wirkt gebrechlich, zart in der Hüfte, abknickbar wie eine Duftwicke. Und aus irgendwelchen Gründen kommt das sehr gut an. Wenn er beim Spazierengehen Leuten begegnet, lächelt er sie an und die Leute erwidern seinen freundlichen Blick. Manchmal findet er mich. Wenn wir Sommer haben, findet er mich meistens im Schulschwimmbad, wo ich Bahnen schwimme. Es gehört zu den königlichsten und luxuriösesten Dingen, höchst prinzessinnenhaft, ganz legitim und ganz allein in den Ferien in einem Schulschwimmbad zu schwimmen. Dort ziehe ich meine Bahnen, hin und her. Froschgesicht, Froschkörper. Die Augen fest verschlossen und denke mir, meine ganze Gesamtschule, wenn sie es wüsste, würde mich beneiden. Die allesamt in der Stadt sind und mit dem öffentlichen Hallenbad vorlieb nehmen müssen oder dem eiskalten Meer. Ich ziehe meine Bahnen hin und her. Und Vater steht drüben am Ufer wie Galilei und beobachtet das grüne Wasser und die wackelnden schwarzen Leitlinien, über die ich hinwegschwimme. »So ist's gut, mein armer Knopf«, ruft er, »schön strampeln, so ist's gut, armes Kerlchen.« Prustend ziehe ich meine Bahnen. Bald fängt mein Vater wieder an zu lesen. Irgendwann schlendert er immer noch lesend davon. Ich weiß noch, wie ich einmal, ein einziges Mal nur, als ich ungefähr 13 war, die Augen aufschlug und feststellte, dass er verschwunden war und mich gänzlich irrelevanterweise fragte, ob meine Mutter nicht vielleicht ein eher unaufregendes Leben gehabt hatte. In diesem ganzen großen Frieden ist natürlich immer Paula da gewesen. Und vielleicht wäre ein solcher Frieden ohne Paula unerträglich gewesen. Vielleicht war er ja unerträglich, wie mir heute aufgeht. Vielleicht ist meine Mutter deshalb so plötzlich gestorben. Vielleicht hat meine Mutter einen Blick auf mich geworfen und sich gedacht, erst langweile ich mich zu Tode und dann das. Ich glaube, es könnte Paula sein, die Vaters wundervolle Friedlichkeit so begehrenswert macht. Und der große Tornado namens Paula ist es, der die stille Luft um Vater herum so angenehm macht. Sie ist 36 und kommt aus Dorset. Das an sich ist schon aufsehenerregend für uns hier oben. Im Nordosten trifft man jede Menge Leute aus Pakistan oder Jamaika oder Uganda oder Sambia oder Bootle, aber kaum jemanden von der Südküste Englands. Paula kam mysteriöserweise hierher. Ich glaube nicht, dass sie die Sache richtig durchdacht hatte, als sie 17 war, zur Unterstützung der damaligen Hausmutter, die sich hastig in den Ruhestand begab und Paula den Weg zur Macht ebnete. Sie muss unanständig jung ausgesehen haben und war es ja auch. Aber den Direktor oder das Direktorium oder den Bildungsbeauftragten oder Kaiser oder Fürsten oder sonst einen Machthaber hätte ich sehen wollen, der es geschafft hätte, diese 17-Jährige zu vertreiben, wenn sie sich in den Kopf gesetzt hatte zu bleiben. Und ich denke, weder die Gestapo, der KGB noch eine Herrscher Midianiter hätten Paula missen wollen. Sobald man sie kennt, braucht man sie. Die Welt geht zugrunde. Die Lichter gehen aus und alle tappen nur noch im Dunkeln, sobald Paula den Raum verlassen hat. Paula ist einfach bezaubernd. Sie hat einen grandiosen, geraden Rücken, mit dem langen Hals eine Herzogin und einen Riesenschwall Haare, die am Oberkopf mit einer Nadel zu einem seidigen Bündel zusammengesteckt sind. Sie ist hochgewachsen, hat eine fein gezeichnete, schmale Figur mit abgeschreckten Schultern und alles, was sie trägt, sieht teuer aus. Auf Vaters Veranstaltungen kommt sie in egal was hereingerauscht und setzt sich egal wohin und alles dreht sich nach ihr um. Sie nickt und lächelt nach hierhin und nach dorthin Und all die Metzgersfrauen in Polyester und Ohrringen auf dem Tanzboden sehen aus wie reihenweise nadelnde Weihnachtsbäume. Paula redet manchmal, als wäre sie aus Hardys am grünen Rand der Welt entsprungen. So schön. Brav, mein Hase. Brav, mein Liebchen. Um ihnen die volle Großartigkeit Paulas zu veranschaulichen, noch nie habe ich gehört, dass jemand gekichert hätte, wenn sie zu einem der Jungen auf ihrer Krankenstation »Brav, mein Liebchen« sagt. Paulas tiefe, lustige, kratzige Stimme passt zu ihren rosigen Wangen und flinken Füßen. Sie ist ständig am Rennen und meistens in deine Richtung. Bei dem Vers »Oh, einen Becher warmen Südens jetzt« muss ich immer an Paula denken. Was ich ihr auch gesagt habe, als sie mir zum ersten Mal Keats vorlas, als ich ungefähr 11 war. Ich habe sehr spät angefangen zu lesen und es fiel mir selbst mit 11 noch schwer, mich hinzusetzen und für längere Zeit zu lesen. Also hat Paula mir vorgelesen. Ich wünschte, sie täte es noch heute. Im warmen Süden, sagt Paula, da wäre ich jetzt gern statt in diesem gottverlassenen Nest.
Wieso bist du dann hier geblieben?
Ruft der tagesaktuelle Junge aus dem Isolierzimmer. Es gibt ein Isolierzimmer für einsame Leidende und einen größeren Raum für Epidemien. Im Isolierzimmer liegt fast immer jemand, meist einer von den Kleinsten. Sie kommen in Trauben.
Hausmutter, ich bin krank. Hausmutter, mein Blinddarm bricht durch. Hausmutter, ich habe ein Loch in der Lunge. Und zack, wumms, hat sie gepackt. Fieber messen, Puls messen. Unfug, mein Liebchen, lass den Quatsch, ja? Setz dich aufs Bett, trink einen Kakao und sei still, während ich unserer Marigold vorlese.
Sie biegt sie alle wieder zurecht, die Kranken wie die Heimwehkranken. Manchmal sagen sie schreckliche Sachen.
Hausmutter, ich blute aus den Ohren! Hausmutter, Terrapin hat Selbstmord begangen! Hausmutter, Bokes liegt im Koma!
Wenn es nicht wahr ist, und das ist es fast nie, weiß sie Bescheid. Wenn es wahr ist, wird sie zu einem brausenden Wirbelwind. Das städtische Krankenhaus steht sofort stramm und sie saust darauf zu, wirft Pfleger um wie Bowlingkegel und begleitet die Trage mit meisterlich wippendem Haarbausch bis vor die Türschwelle des Operationssaals. Ja, Paula ist allen wohl bekannt. Wenn jemand auf Prüfungsergebnisse wartet, ist es Paula, die sie als Erste rauskriegt. Bei Tagesanbruch steht sie unten vom Postamt. Man rechnet schon mit ihr. Und wenn es Ärger gibt oder irgendwas Aufregendes in der Familie eines Jungen, weiß sie es im selben Moment, manchmal sogar eher.
»Wieso bist du dann hier geblieben?«
fragte der tagesaktuelle Patient, nachdem ich ihr gesagt hatte, sie sei wie der warme Süden.
»Weiß der Kuckuck, mein Liebchen.«
»Welcher Kuckuck?«
fragte der Junge. Wahrscheinlich war es Terrapin oder Bokes. Im ersten Jahr sah man sie fast unausgesetzt Kakao schlürfen.
Na, der Kuckuck eben. Noch Fragen?
Terrapin oder Bokes lag warm eingepackt hinter der Tür zum Isolierzimmer. Ich saß auf dem Boden vor Paulas Wohnzimmerkamin. Paula saß im Schaukelstuhl mit straffem Rücken unter ihrem Haar und Keats auf dem Schoß.
Oh, Hippokrene, die zum Rande schäumt!
Das Feuer flammte auf. Draußen wehte ein roher, trostloser Wind und ein schwarzer Ast tippte gegen die Scheibe. Möwen kreischten sich verzweifelt an. Das Meer brauste. Auf dem Kaminsims stand ein Bild von Paulas Familie. Ein Farmer auf einem Heuwagen und viele kleine Kinder in Schlapphüten, die grinsend in die Sonne blinzelten. Irgendwo bei Lyme Regis offenbar, wo immer das war, Dorset, Wessex, der warme Süden.
Warum bist du hier geblieben, Paula?
Wer soll euch denn sonst Geschichten erzählen? Sagte Paula.
So bin ich nun mal. Ich bin anscheinend eine sehr nette Frau.
Sie las weiter die Ode an eine Nachtigall. Und Terrapin, ich erinnere mich jetzt, dass es Terrapin war, schnitt von seinem Krankenbett aus besonders hässliche Grimassen in meine Richtung, auf allen Vieren und vorgebeugt, um mich sehen zu können, und wirkte dabei kerngesund.
Tage auf dem Land zum Nachhören. Diese Folge in unserer NDR Kultur App.
NDR Kultur Nachrichten.
Um 9 Uhr mit Klaas Christoffersen. Die USA und die Ukraine haben sich bei Verhandlungen in Genf auf eine Überarbeitung des sogenannten Friedensplans geeinigt. Das bestätigte US-Außenminister Rubio am Abend. Man werde die intensive Arbeit an dem gemeinsamen Vorschlag in den kommenden Tagen fortsetzen. Welche Änderungen es gegenüber dem ursprünglichen US-Plan gibt, ist unbekannt. Der Politikwissenschaftler Carlo Massala betrachtet den Einfluss Deutschlands und der Europäer auf die laufenden Gespräche in Genf als begrenzt.
Die Bundesregierung hat eine sehr klare Linie und die lautet zuvorderst, dass es einen Waffenstillstand sofort geben muss und dann über die Modalitäten des Waffenstillstandes verhandelt wird und alle Territorialfragen erst danach verhandelt werden. Und das, glaube ich, ist auch eine vernünftige Position, weil zunächst einmal müssen die Waffen schweigen und nicht sozusagen das große Paket von Anfang an geschnürt werden, ohne dass es einen belastbaren Waffenstillstand gibt. Aber das ist eine vernünftige Linie. Die Frage ist allerdings, inwieweit sie in die ukrainischen, amerikanischen Verhandlungen überhaupt einfließen kann.
Carlo Massala, Professor an der Universität der Bundeswehr in München, heute